setze ich kollegiales Feedback zielführend ein? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung?
Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr bei uns richtig.
Die SE-Akademie ist euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung.
Mit David,
Betty
und Helge, den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis.
Ohne agiles Mindset der Mitarbeitenden keine agile Schule. So ein oft wiederholtes Mantra, wenn es um den agilen Kulturwandel in Schulen geht. Aber woher soll das agile Mindset kommen? Es fällt ja nicht vom Himmel. Vor dieser Frage stehen Schulleitung, Schulentwicklungsberater und Beraterinnen oder Steuergruppenmitglieder in der Praxis der Schulentwicklung, wenn sie sich mit ihrer Schule auf dem Weg zu mehr Agilität machen wollen. Wir stellen euch heute in der ersten Folge der Schulentwicklungsakademie drei mögliche Wege vor, den agilen Kulturwandel in eurer Schule voranzutreiben. Wir nennen diese Ansatzpunkte agile Hebel, weil die veränderte Kultur der Zusammenarbeit, die ihr so anbietet, nicht nur in dem konkreten Projekt, in dem ihr sie erprobt, wirkt, sondern sie sich nach und nach in der Schule ausbreiten werden. Nach und nach hebelt ihr so alte, dysfunktionale Prozesse und Kulturmuster aus, ohne dass ihr den großen agilen Kulturwandel an sich zum Thema machen müsstet, was wahrscheinlich auch wieder nur Widerstand triggert. Stattdessen erleben die Teilhaber und Teilhaberinnen eurer Schule den konkreten Nutzen agiler Frameworks, mehr Partizipation, effizientere Prozesse und am Ende mehr Qualität in der tatsächlichen pädagogischen Arbeit. Das mag jetzt alles abgedroschen klingen, aber konsequent verfolgt bieten agile Frameworks, die auf die besondere Situation von Schulen angepasst worden sind, ein riesiges Potenzial für bessere Schulentwicklungsprozesse. Besser hier in dem Sinne, dass diese Schulentwicklungsprozesse den Bedürfnissen der Menschen, die in der Schule lernen und arbeiten, gerechter werden als die Ergebnisse, sagen wir mal, traditioneller Herangehensweisen an Schulentwicklung. Das soll jetzt nicht heißen, dass Agilität ein Allheilmittel ist oder wir dafür plädieren, von jetzt an jeden Prozess agil zu gestalten. Vielmehr möchten wir Perspektiven aufzeigen, wie eine ergebnisoffene Reise zum agilen Kulturwandel begonnen werden kann. Wir folgen damit dem Motto von Richard Rohr: Wir denken uns nicht in eine neue Lebensweise, sondern wir leben uns in eine neue Denkweise. Am Ende dieser Reise kann sich bei vielen ein agiles Mindset entwickelt haben, ohne dass man diese beiden Wörter je in den Mund genommen hätte. Was meinen wir jetzt, wenn wir von Agilität sprechen? An dieser Stelle soll jetzt der Begriff der Agilität im allgemeinen und im besonderen Kontext von Schule nicht nochmal ausführlich in den Blick genommen werden. Da verweisen wir gerne auf die Folge zu agilen Schulen, die im Juli 2023 herausgekommen ist. Hier einfach nochmal ganz kurz der Fokus, was Agilität heißt, wenn man jetzt zum Beispiel dem agilen Manifest folgt und vier Grundprinzipien agilen Arbeitens auf Schule überträgt. Erstens, Individuen und Interaktion sind wichtiger als Gremien und hierarchische Strukturen. Zweitens, das Funktionieren des Schullebens ist wichtiger als umfassende Dokumentation. Drittens, Zusammenarbeit mit allen am Schulleben Beteiligten ist wichtiger als die Regelung von Zuständigkeiten. Und viertens, als wahrscheinlich das zentrale Prinzip, wenn es um Schulentwicklung geht, reagieren auf Veränderung ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Wenn man sich jetzt dieses auf Schule adaptierte agile Manifest anschaut, stecken dahinter natürlich zentrale agile Werte, die unser Handeln beeinflussen. Zu nennen sind hier zum Beispiel Fehlerfreundlichkeit, Offenheit für Neues, Einfachheit von Ergebnissen und Prozessen und natürlich Mut, sich auf Neues einzulassen. Und diese agilen Werte in die alltägliche Praxis und hier jetzt eben in die Schulentwicklungspraxis umzusetzen, das ist aus unserer Perspektive der Weg, tatsächlich einen agilen Kulturwandel zu gestalten. Und im Folgenden möchten wir euch jetzt in dieser Folge die drei agilen Hebel vorstellen, mit denen ihr diese agilen Werte erlebbar machen könnt. Die drei agilen Hebel sind: erstens, verändert die Form, wie ihr in der Schule Entscheidungen trefft. Zweitens, verändert die Form, wie ihr Konzeptarbeit macht. Und drittens, verändert die Form, wie ihr Arbeitsprozesse im Team organisiert. Schauen wir uns diese drei Hebel nun im Einzelnen an. Fangen wir an mit dem agilen Hebel Nummer 1. Verändert die Form, wie ihr Entscheidungen trefft. In Schulen treffen wir tagtäglich unzählige Entscheidungen. Fast alle haben Auswirkungen auf andere Personen, seien es Lernende, Lehrende oder Eltern. Ganz, ganz viele von diesen Entscheidungen treffen Lehrkräfte, Mitglieder der Schulleitung oder Mitglieder von Steuergruppen alleine. Andere Entscheidungen treffen Teams gemeinsam, manchmal auch die ganze Schule. Oft folgen diese Entscheidungsprozesse aber wenig reflektierten Mustern, wie etwa Top-Down-Entscheidungen, Konsensentscheidungen oder Mehrheitsentscheidungen. Diese Formen der Entscheidung machen alle in gewissen Kontexten Sinn, aber eben nur, wenn zuvor darüber nachgedacht wurde, welche Form der Entscheidungsfindung in welchem Kontext eigentlich sinnvoll ist und warum sie sinnvoll ist. Denn jeder dieser Entscheidungsprozesse hat spezifische Vor- und Nachteile. Wenn man sich die Top-Down-Entscheidung anguckt, wo eine Führungsperson eine Entscheidung trifft, die einfach umgesetzt wird, dann ist hier der Vorteil natürlich, dass es eine sehr schnelle und effiziente Form der Entscheidungsfindung ist. Im Kontext von grundlegender Transformation der pädagogischen Praxis, zum Beispiel im Kontext der Digitalisierung oder den notwendigen Änderungen im Kontext der Corona-Pandemie, kann Führung so auch sehr schnell visionär vorausgehen und auch ganz grundlegende Veränderungen sehr schnell durchsetzen. Der Nachteil liegt auf der Hand. Partizipation ist hier fast nicht möglich. Widerstand in Veränderungsprozessen ist hier quasi immer die logische Folge. Letzten Endes werden auch durch diese Form der Entscheidungsfindung ganz viele wichtige Perspektiven auf eine konkrete Sachfrage ausgeklammert, die dazu beitragen können, eine bessere Entscheidung zu treffen. Wenn man das Prinzip des Konsenses für Entscheidungsfindung sich vor Augen führt, fällt einem auf der allerersten Stelle natürlich auf, dass auf der Skala der Partizipation wir jetzt am vollkommen anderen Ende zur Top-Down-Entscheidung sind. Die Partizipation ist auf das größtmögliche Maß ausgedehnt, weil nur wenn alle einverstanden sind, eine Entscheidung umgesetzt wird. Dies reduziert natürlich den Widerstand am Ende gegen die umgesetzte Entscheidung. Der Nachteil ist natürlich oft, es ist extrem langsam und hinten raus kommt oft auch eine Entscheidung, die sich gar nicht mehr an Qualitätskriterien orientiert, sondern letzten Endes nur ein Minimalkonsens. Große Sprünge in Schulentwicklungsprojekten sind damit oft gar nicht möglich und gerade wenn wir im Kontext von grundlegender Transformation von pädagogischer Praxis reden, sind sie oft überhaupt nicht zielführend, weil visionäre Ideen ganz seltene Chance haben, sich in konsensualen Entscheidungsformaten durchzusetzen. Weil sie eben ganz stark dazu tendieren, den Ist-Stand einfach weiter fortzuschreiben. Mehrheitsentscheidung ist das, was wir oft in den offiziellen Mitwirkungsgremien wie Lehrerkonferenzen und Schulkonferenzen sehen. Er bietet natürlich den Vorteil, es ist ein Kompromiss zwischen Partizipation und Schnelligkeit. Es geht deutlich schneller als eine Konsensentscheidung. Es geht aber langsamer als eine Top-Down-Entscheidung. Der Nachteil, der mit diesen Formen der Entscheidung oft verbunden ist, ist, dass die Diskussionen, die geführt werden, oft gar nicht vor dem Hintergrund der Zielsetzung von Projekten oder von Veränderungen geführt werden, sondern eher stattdessen so eine Interessenspolitik oder Machtpolitik die Diskussion dominiert. Und das eben oft auch aus dem Bauch raus, situativ, wie nehme ich auf den ersten Blick eine Veränderung wahr und das oft gar nicht sehr reflektierte Diskussionen sind. Zusätzlich haben es Fachexpertisen, die zu einem Veränderungsprojekt eben auch sehr gewichtig etwas beitragen können, zum Beispiel die Frage, ist das überhaupt realistisch, ist oft schwer gehört zu werden in diesen Formen der Entscheidungsfindung. Gerade in Lehrerkonferenzen verkommen eben solche Mehrheitsabstimmungen oft zu sinnlosen Ritualen. Also da sagen dann ganz viele, ja, ist mir doch egal, dann enthalte ich mich halt. Oder es kommt halt zu diesen Machtspielen, wo versucht, sich eine Gruppe von Menschen durchzusetzen und eine andere Gruppe dann so ein bisschen, als hätte Pavlov mit der Klingel geklingelt, anfängt dagegen zu argumentieren und letzten Endes die eigentliche Sachfrage ganz schnell oft in den Hintergrund rückt. Das muss natürlich nicht zwingend so sein. Manchmal ist es auch sehr sinnvoll, Mehrheitsentscheidungen zu machen, aber man sollte eben abwägen, wann und in welchem Rahmen und mit welcher Vorbereitung. Im Zusammenhang mit der Einführung von agilen Arbeitspraktiken sind Entscheidungsprozesse in Teams verschiedener Größe ein sehr guter Ansatzpunkt, um den agilen Kulturwandel zu befördern. Grundperspektive ist hier immer, dass die von der Entscheidung betroffenen Personen in die Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden. Und wenn das auch nur die Frage ist, wer diese Entscheidung wie treffen soll, also auch eine Top-Down-Entscheidung kann letztens eine Entscheidung sein, in die die von der Entscheidung Betroffenen mit eingebunden worden sind, indem die eben sagen, nee, das soll bitte Top-Down entschieden werden. Ein Weg, Dies spielerisch und schnell zu realisieren, ist der sogenannte Entscheidungspoker oder der Decision Poker, der verschiedene Formen von Entscheidungsprozessen aufzeigt, meistens in so einer 7- bis 9-stufigen Skala, ausgehend von sehr, sehr rigiden Formen der Top-Down-Entscheidung bis hin zu vollkommener Selbststeuerung aller Beteiligten. Also jeder trifft jede Entscheidung für sich selbst. Grundsatz von Entscheidungen, die sich jetzt immer in den Prinzipien des agilen Manifests verbunden fühlen, wird immer sein, dass diejenigen so früh wie möglich in die Entscheidung einzubeziehen, die von der Entscheidung auch betroffen sind. Es ist klar, dass dies nicht für alle Entscheidungen auch nicht immer geht, aber oft genug entstehen durch diesen Grundsatz in Schule wirklich wirkmächtige Entscheidungen, also Entscheidungen, die tatsächlich am Ende pädagogische Praxis verändern und nicht Entscheidungen, die getroffen worden sind und die 2 Wochen später schon wieder vergessen worden sind, was viel zu oft in Schule passiert. Ganz nebenbei werden die Entscheidungsprozesse oft schlanker und schneller. Agile Entscheidungsprozesse bedeuten dabei weder, dass alle bei allem mitreden, noch dass jeder machen kann, was er will. Es geht vielmehr darum, auf einem möglichst effizienten Weg die Stimmen derjenigen einzufangen, die von einer Veränderung betroffen sind oder die eine besondere Expertise haben, um aus einer Entscheidung eine gute Entscheidung zu machen. Der agile Hebel Nummer 2 verändert die Form, wie ihr Konzeptarbeit macht. Der Begriff Konzept an sich ist ja schon ein Reizwort in Schule, den viele nicht mehr hören können. Das hat aus unserer Perspektive oft was mit einem missverstandenen Verständnis zu tun, was ein Konzept ist, nämlich möglichst nicht ein 30-seitiges Pamphlet, was vollkommen unrealistische Dinge formuliert, sondern eine knappe Zusammenfassung, wer macht mit welchem Ziel, in wessen Auftrag, wie, was und wann wird das von wem überprüft, ob das tatsächlich passiert. Wenn man so jetzt erstmal ein Konzept versteht, auch dazu gibt es bald noch eine eigene Folge, wo wir das ein bisschen genauer in den Blick nehmen, ist das Erstellen von Konzepten oder wenn man die Konzepte jetzt zusammenfasst gemeinsam und als das Schulprogramm liest, ist das oft ein Job, den einige wenige Personen machen. Manchmal schreibt sogar tatsächlich eine einzelne Person das ganze Schulprogramm, oft der Schulleiter oder die Schulleiterin. Und selbst wenn die so entstandenen Konzepte oder das Schulprogramm inhaltlich total stimmig sind und eine klare Rückkopplung an übergeordnete Qualitätsvorstellungen, wie zum Beispiel sowas wie die länderspezifischen Qualitätstableaus vorliegt und verpflichtend umzusetzende Praxis in den Konzepten drinsteht, wie zum Beispiel ein Medienkompetenzrahmen oder ein Schutzkonzept, so sind die oft total wenig wirksam. Das steht auf dem Papier, Papier ist geduldig, aber die pädagogische Praxis hat sich überhaupt nicht verändert. Aus agiler Perspektive ist ein wesentlicher Punkt für das Scheitern von Konzepten, dass sie viel zu lange auf einer theoretischen Ebene ohne Einbezug von den Betroffenen entwickelt wurden. Da spricht man auch von dem sogenannten Waterfall oder das Wasserfallmodell. Der Wasserfall beschreibt die Problematik, dass die Adressaten der Veränderung, oftmals auch einfach nur subjektiv wahrgenommen, überfallartig mit einem fertigen Konzept konfrontiert sind. Zum Beispiel auf einer Lehrerkonferenz, auf einer Schulkonferenz. Da steht dann, kommt dann irgendeine PowerPoint-Präsentation mit 24 Folien und dann gibt's noch 15 Seiten geschrieben. Das wird dann da vorgestellt in einem 30-Minuten-Vortrag und jetzt heißt abstimmen. Das ist ein bisschen überfallartig, dass das jetzt angenommen oder abgelehnt werden soll. Und das überfordert viele Menschen und das liegt auch in der Natur der Sache, weil die ja gar nicht dann abwägen können, was bedeutet das für mich, wie viele liebgewonnene Handlungsabläufe muss ich abgeben, kann ich mit den Zielen überhaupt mitgehen. Das verlangt Reflexionszeit. Vielleicht stimmen die dann sogar zu, kann man jetzt wieder an den agilen Hebel verändert die Form, wie ihr Entscheidung trefft, denken, aber die haben den Sinn von einer Veränderung überhaupt nicht nachvollzogen. Und die sind wahrscheinlich auch überhaupt nicht groß bereit, ihre Praxis zu verändern, sondern die stimmen zu. Und wenn sie rausgehen, haben sie eigentlich schon wieder vergessen, was sie gerade zugestimmt haben. Agile Herangehensweisen an die Konzeptarbeit gehen anders vor. Grundperspektive von agiler Konzeptentwicklung ist die Entwicklung von Minimal Valuable Products, also minimalen Produkten oder hier Konzepten als ein Minimum Valuable Product in diesem Sinne ist ein minimales Konzept, in dessen Erarbeitung ich gerade so viel Energie stecke, dass erkennbar ist, wohin der Weg gehen soll und welche Maßnahmen dazu ergriffen werden. Und sobald so ein Minimum Valuable Product oder ein Minimum Valuable Concept fertig ist, geht's ans Testen. Ich gehe zu den Betroffenen der potenziellen Veränderung und frage die, was denkt ihr darüber? Die geben mir Feedback, formulieren Bedenken, heben Positives hervor. Und dieses Feedback nehme ich mit und mache mein Minimum Valuable Concept ein bisschen runder. Ich entwickle das ein bisschen weiter. Ich gehe in die nächste Entwicklungsrunde dieses Konzepts. Diesen Prozess nennt man Iteration oder das ist ein iterativer Prozess und jeder dieser Kreisläufe, Produkt bauen, Produkt testen, Feedback einholen, Produkt überarbeiten, Feedback einholen, Produkt überarbeiten, testen, Feedback an und so weiter. Das sind jeweils einzelne Iterationszyklen. Und ich führe diese Zyklen so lange weiter, bis ich ein zielführendes Konzept habe. Und wenn ich so ein Konzept jetzt präsentiere, dann werden die Betroffenen nicht mehr von einem Wasserfall erschlagen, sondern sie sind schon länger, sofern sie das wollten, das werden natürlich nie alle sein, aber ich werde bestimmt öfter eine kritische Masse an Menschen mitgenommen haben, die den Veränderungsprozess schon kennen, die sich mit der Zielsetzung auseinandergesetzt haben, die was dazu beigetragen haben. Und das bringt aus agiler Perspektive qualitativ gehaltvollere Konzepte hervor und vor allen Dingen Konzepte, deren Sinn von denjenigen verstanden wird, die die Veränderung am Ende in der Praxis umsetzen müssen. Zentrale Frameworks für agile Konzeptentwicklung sind Design Thinking oder ein bisschen schlanker das Prototyping, die wir auch in weiteren Folgen der SEK-Akademie in den Blick nehmen. Kommen wir zum letzten und dritten Hebel, der Agilität bei euch in der Schule vorantreiben kann. Verändert die Form, wie ihr Arbeitsprozesse im Team organisiert. Es gibt Schulen, die nennen sich Teamschule, die haben Teams mit klaren Aufträgen auf verschiedenen Ebenen, feste Zeiten für Teamsitzungen, sodass auf so einer oberflächlichen Ebene, wenn man sich das anschaut, eigentlich denkt, ey krass, die haben echt viel erreicht, die sind wirklich eine Teamschule. Und trotzdem arbeiten diese Teams ineffizient. Arbeitsprozesse, insbesondere Veränderungsprozesse, versanden, Aufgaben werden benannt und personenbezogen vergeben und doch geraten sie immer wieder in Vergessenheit. Die Führungsebene reagiert dann oft so, dass sie versucht, die mit Controlling diese Arbeitsprozesse zu straffen und zuverlässiger zu gestalten und zieht dann die Verantwortung doch wieder aus den Teams ab. Und letzten Endes steht dann da Teamschule drauf, aber eigentlich ist so eine Schule dann oft in Muster klassisch hierarchischer Organisationen zurückgefallen und zufrieden sind viele oft nicht. Und dieser Zustand kann aus einer agilen Perspektive damit erklärt werden, dass ein Kulturwandel nicht konsequent verfolgt worden ist und keine sinnvollen agilen Arbeitsstrukturen in den Teams verankert worden sind. Mit dem Weg, mehr Teamarbeit zu ermöglichen und auch Verantwortung in die Teams zu delegieren, ist zwar ein Schritt weg von klassisch hierarchischer Organisationsform gegangen worden. Damit diese dezentrale Struktur aber tragfähig ist, müssen in den Teams auch die Fähigkeiten zu selbstorganisierten Handeln vorhanden sein. Fehlen diese Kompetenzen oder haben die Teams intern keine Rollen geklärt, wird eine Verlagerung von Verantwortung und Entscheidungsprozessen wahrscheinlich nicht zu besseren Ergebnissen oder effizienteren Arbeitsprozessen führen. So eine Perspektive räumt auch mit einem Vorurteil auf, dass Agilität ja oft vorauseilt, dass mit Agilität und Selbstorganisation gemeint ist, anything goes, jeder kann machen, was er will. Da geht es überhaupt nicht drum. Es geht überhaupt nicht darum, Beliebigkeit in der Zielsetzung vom Arbeit zu haben. Klare Ziele sind für ein selbstorganisiertes Team unglaublich wichtig, damit das überhaupt selbstorganisiert arbeiten kann. Wenn ein selbstorganisiertes Team keine klaren Ziele hat, die im Zweifelsfall auch nicht aus dem Team selbst kommen, dann kann das Team ja in jede Richtung rennen. Es braucht erstmal klare Ziele, damit ein Team eigenständig arbeiten kann. Gleichermaßen geht es überhaupt nicht um methodischen Anarchismus. Vielmehr fordert Selbstorganisation in den Teams ganz, ganz klare Arbeitsprozesse und Selbstdisziplin, sich an diese vereinbarten Arbeitsprozesse auch zu halten. Und hier helfen jetzt eben die agilen Frameworks, um genau diese Strukturen anzubieten, welche Teams und Schulen helfen können, selbstorganisierter zu arbeiten. Hier zu nennen sind auf einer ganz einfachen Ebene das Kanban-Prinzip oder auch Scrum, wobei man Scrum mit Sicherheit als ein Framework auf Schulen erstmal skalieren muss, wie das dann heißt. Also ich muss das schon auf Schulen anpassen. Die grundsätzliche Perspektive agiler Teamarbeit ist die regelmäßige Retrospektive und das iterative Arbeiten. Die regelmäßige Retrospektive heißt, Teams blicken regelmäßig auf ihre Arbeit zurück und bewerten Kriterien geleitet, was war gut, was war schlecht. Und das sowohl auf einer inhaltlichen Ebene als auch auf der Prozessebene, wie zusammengearbeitet worden ist und iteratives Arbeiten. Die Teams ziehen aus diesen Retrospektiven Veränderungen, wie sie in Zukunft anders arbeiten wollen, sowohl was sie auf der inhaltlichen Ebene nachsteuern wollen, aber auch, wie sie ihren Prozess verändern wollen. Das war jetzt erstmal ein relativ grober Überblick über die drei agilen Hebel, mit denen ihr den agilen Kulturwandel in euren Schulen wirklich vorantreiben könnt. Wir wollen jetzt in dieser Folge gar nicht diese Frameworks im Einzelnen ausführen. Das würde den Rahmen von einer einzelnen Folge sprengen. Und wir wollen auch in den weiteren Folgen von dieser Serie zu den agilen Kulturwandel gestalten, gar nicht so sehr diese ganzen Frameworks in den Blick nehmen. Ihr findet unendlich viele Infos wie Kanban, wie Scrum, wie Design Thinking funktioniert. Das müssen wir jetzt nicht zum 30. Mal machen. Ihr findet auf unserer Homepage bei der Episode zu agilen Schulen ganz viele weitere Quellen, um euch damit vertieft auseinanderzusetzen. Im Rahmen der Schulentwicklungsakademie stellen wir euch in den folgenden Wochen einfach ganz konkrete Schulentwicklungsprojekte vor, die wir erlebt haben, in denen sich diese drei Hebel irgendwie ausgewirkt haben und Schulentwicklung verändert haben. Ganz unserem Credo folgend: Schulentwicklung aus der Praxis. Wir gucken uns zum Beispiel an, wie agile Konzept- und Schulprogrammarbeit am Beispiel von Lernzeiten an einer Schule funktionieren kann. Wir gucken uns an, wie man die klassische Schulkonferenz agiler gestalten kann. Und wir gucken auf die Frage, ob ein Team in einer Schule sich tatsächlich ein agiles Team nennen kann oder ob dieser Anspruch vielleicht nicht doch zu hoch gegriffen ist. Wir freuen uns, wenn ihr euch diese Folgen anhört, und ebenso freuen wir uns natürlich über neue Follower auf Instagram oder in unserem YouTube-Kanal und wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst.
Das war die SE-Akademie von den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Dort findet ihr eine thematisch geordnete Übersichtsseite zu den SE-Akademien oder folgt uns auf Instagram oder unserem YouTube-Kanal.